Ich kann mich wiederum an eine Situation erinnern, das war irgendwann, als ich 17 war oder sowas, mal auf einer Geburtstagsfeier. Und ich weiß nicht, in dem Zusammenhang habe ich mich dann irgendwie mal so ein bisschen darüber beklagt. Mensch, ah, das ist irgendwie scheiße, wie die mich alle hier sehen. Und in diese Richtung ging das. Und dann fragte sie mich, wärst du eigentlich lieber ein Mädchen? Und da meinte ich dann ja.
Komm, küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann.
Hallo, herzlich willkommen im Power-Podcast Komm Küssen. Eure Gastgeber sind die legendäre Quitty C.
Hallo Leute.
Und ich bin Linus Volkmann. Wir haben heute wieder einen Gast, den möchte ich euch kurz vorstellen. Bei uns ist eine junge Autorin, die einen Roman über das Aufwachsen in einem Kaff in Schleswig-Holstein geschrieben hat. Und auch wenn in der Geschichte viel Auto gefahren wird, Achtung, besitzt sie starke autobiografische Züge. Es geht darum, eine Frau zu sein, die aber erstmal ihren männlichen Körper überwinden muss. Es geht um Transsein auf dem Dorf, um Love, Gewalt und Verzweiflung. Das Buch heißt Porzellanjugend. Herzlich willkommen bei Komm küssen, Laura, Sophie, Totterdell.
Yeah, hallo.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie schön, dass du da bist. Ja, die erste Frage an dich, wie geht's dir heute?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe heute einen Ferientag, ist ganz schön. In Hamburg ist ja der letzte Freitag im Januar immer ein Ferientag. Und dadurch, dass ich ja einerseits Angestellte bin, aber auch Schülerin bin und heute ein Schultag gewesen wäre, habe ich heute Ferien und genieße die legendären Hamburger Winterferien heute. Der eine Ferientag.
Schülerin, da stellt man sich jetzt natürlich so vor, als würdest du mit so einer Warnweste, müsstest du über die Straße watscheln. Du bist dann aber nicht mehr wirklich in der Schule, sondern eine andere Schule.
Ich bin in einer Fachschule, ja, für die ganz Großen.
Und was bist du dann, wenn wir fragen dürfen, wenn du fertig bist?
Wenn ich fertig bin, bin ich staatlich anerkannte Erzieherin.
Oh.
Mhm.
Ja,
und deswegen besuche ich die Fachschule für Sozialpädagogik. Und da bin ich Schülerin.
Oh, cool. Ja, ich stelle mir auch bei Winterferien immer so vor, dass ihr dann jetzt erstmal so die Schlittschuhe auspackt und erstmal da über die Alster segelt oder so.
Ja, aber ich glaube, jetzt über die Alster mit Schlittschuhen oder sowas, ich glaube, das endet nach wenigen Sekunden schon im kalten Wasser. Also das möchte ich heute, glaube ich, nicht herausfordern und habe es auch nicht gemacht. Also
zu gefährlich.
Eben.
Ja, also vielleicht noch eine Bemerkung vorab. Also wir wollen ja auch ganz offen mit dir hier sprechen in dem Podcast. Es geht auch viel um intime Dinge und ist ja klar, wenn es irgendwie zu weit geht oder wenn wir die falschen Formulierungen benutzen. Du kannst also immer sagen, nee, Moment mal, stopp, oder will ich nicht drauf antworten. Also wir haben einfach so ein paar Fragen auf dem Herzen. Wir haben ja auch dein Buch gelesen und das wollten wir unbedingt nochmal erwähnen vorab.
Natürlich.
Genau, es sollen ja alle was mitnehmen können und vielleicht lernt man ja sogar noch was in diesem Podcast. So, aber bevor es jetzt so richtig ans Eingemachte an das Buch selber geht, möchte ich erstmal so ein bisschen smooth starten. Und zwar, morgen steht ja möglicherweise eine Lesung an bei dir. Ist das noch on?
Sie hätte angestanden, die wurde aber eben wegen Corona musste die eben zwangsläufig verschoben werden auf den 2. Juli. Genau, gut, dass du das ansprichst. Im schönen Oberhausen. Ich war noch nie da. Ich war noch nie in meinem Leben in Oberhausen. Und naja, es wäre der Fall gewesen morgen. Aber naja, Corona und Omikron und so weiter, haben wir das verschoben auf den 2. Juli im Druckluft in Oberhausen.
Ah, da war ich letztens auch gewesen. Der Veranstalter war hier auch schon mal zu Gast bei uns im Komm-Küssen-Podcast. Sehr guter Typ. Tore heißt er.
Ja, genau. Ich bin auch nach wie vor ganz aufgeregt. Und wie gesagt, dadurch, dass wir das ja jetzt verschieben mussten, naja, bleibt diese Vorfreude halt ein paar Monate länger und hat ja nicht alles nur Schlechtes.
Ja, aber du hattest ja schon ein paar Lesungen gehabt und wie erlebst du jetzt so diese Rolle, also dass du jetzt plötzlich selbst Role Model bist, also lange Zeit immer nach welchen geguckt und jetzt sitzt du da auf der Bühne, wie ist das für dich?
Es ist schon ganz aufregend, es ist halt auch so ein bisschen so ein Jugendtraum, den man dann immer hatte, ich bin eben auch mit ganz, ganz viel Musik aufgewachsen und hab's allerdings nie geschafft, ein Musikinstrument zu lernen. Und singen ist auch nicht so das, was mir, glaube ich, so in die Wiege gelegt wurde. Und deswegen hat sich das halt nie so ergeben, obwohl ich das immer wollte. Und naja, auf diesem Weg habe ich dann ja quasi auch so diesen, ich weiß nicht, so diese gewisse letzte Option gewählt, schreiben und hoffen, dass man irgendwann mal ein Buch geschrieben hat. Was ich dann auch irgendwann mit 14, 15 mal richtig angefangen habe, also schreiben generell. Und naja, und das hat sich dann immer mehr gesteigert, bis ich dann eben. Wann war das? 2016 war das, glaube ich, hat das so langsam angefangen, dass ich am Roman gewerkelt habe. Das hat sich dann sehr lange gezogen, weil ich mir auch sehr, sehr viel Zeit gelassen habe. Und ja, und vergangenes Jahr ist es dann endlich mal, ist es dann passiert, im September, dass Porzellanjugend erschienen ist. Und das war natürlich ganz, ganz aufregend, dann Einladung zu bekommen zu Lesungen, nach Sachsen zu fahren. In meinem Fall sind die Lesungen ja in Dresden und in Görlitz gewesen. Und das war total spannend, diese Hinfahrt und diese Eskapaden, die man dann auf der Hinfahrt erlebt. Ich weiß noch, im Fall von Dresden war es vor allem so. Ich hatte dann, weil der Intercity Express von Hamburg nach Berlin über Salzwedel umgeleitet werden musste, hat es viel länger gedauert. Und deswegen habe ich dann meinen Anschlusszug in Dresden, Quatsch, in Berlin verpasst. Und dann musste ich auf den nächsten warten. Und das war total merkwürdig, dieser Zug, weil er war vermeintlich total neu. Aber ich habe mich irgendwie so ein bisschen so gefühlt, als wäre ich irgendwie so in die 70er Jahre zurückgereist. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war alles total eng und richtig eklig da drinnen. Und ich musste richtig lachen die ganze Zeit, weil das einfach so bescheuert aussah, dieser Zug. Also Deutsche Bahn AG, ich weiß nicht, was ihr euch bei dem Ding gedacht habt, aber naja, es ist eine gute Erinnerung geblieben auf jeden Fall.
Ja, abenteuerlich klingt es ja, aber ich höre da so ein bisschen raus. Also es scheint dir auch zu gefallen, so auf der Bühne Veranstaltungen zu haben und auch mit dem Publikum dann vielleicht auch später zu sprechen. Wie ist es dann so? Also wenn ihr dann so noch vielleicht so nach der Lesung ins Gespräch kommt, gibt es dann auch eigentlich immer dieselben Fragen oder was fragen die Leute dich?
Es sind jetzt gar nicht so viele persönliche Fragen, die mir so im Nachgang gestellt wurden. Ich habe das dann häufig natürlich so gehabt, dass man sich dann noch gut mit den Leuten unterhalten hat und dann auch mit denen um die Häuser ein bisschen gezogen ist. Also natürlich in dem Umfang, in dem das halt möglich war, logischerweise. Und das war natürlich schon sehr schön. Ich habe da auch viele nette Leute kennengelernt, viele schöne Orte noch gesehen. Gerade in Görlitz habe ich ganz, ganz viel entdeckt. Das war ganz interessant. Und in Dresden sowieso genauso. Das sind beides einfach auch Städte, in denen ich auch nie richtig war. Und deswegen war es natürlich auch voll schön, da auch nochmal so ein bisschen was mitzunehmen, auch nochmal so ein paar Gesichter und die Menschen dahinter kennenzulernen. Das waren schon ganz tolle Erfahrungen auf jeden Fall. Und generell halt so diese Lesung zu machen und ja, einfach in der Situation zu sein, da kommen wirklich Menschen, weil sie mich hören wollen, obwohl ich keine Ahnung, obwohl die mich gar nicht kennen und ich bin dann extra durch halb Deutschland gefahren und da kommen da wirklich Leute wegen mir. Das ist natürlich schon was ganz, 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 ganz Tolles.
Ja, dann die letzte Frage, bevor wir uns an den Inhalt machen, ist nochmal, für viele ist es ja ein Traum, ein Buch zu schreiben. Und meiner Erfahrung nach, man hat schnell eine Idee, ne, und man hat auch schnell mal irgendwie angefangen, aber dann wird es so ein bisschen schwierig, ne, dann braucht man auch ein gewisses Handwerk oder so, dann muss man die Geschichte einfangen und irgendwie ästhetisch auch in Bahnen bringen. Wie ist dir denn das gelungen? Ist das irgendwie, bist du da so völlig Autodidaktin und alles ist dir zugefallen oder musstest du dich hart quälen, das fertig zu bringen? Wie war denn so der Schreibprozess beim ersten Buch?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das im Nachhinein betrachtet sehr, sehr, sehr chaotisch angegangen bin. Also diese Anfangsphase, was ich ja gerade meinte, die war wahrscheinlich irgendwann mal 2016 und dann hatte ich mal diesen Anfang und da war noch ein ganz, ganz anderer Inhalt, ein völlig anderer Anfang, der überhaupt nicht mit dem jetzigen zu vergleichen ist. Und naja, dann hat sich das eben dann so eine Weile mal gezogen, dass man dann ab und zu mal so Zeit hatte und auch so diese kreative Muße verspürt hat, was zu machen. Und aber irgendwie ist dann natürlich auch mal viel auf der Strecke geblieben. Und dann hatte ich, als Corona nee, Moment, das war anders. Kurz bevor Corona angefangen hatte, Januar 2020, ich habe gerade davon erzählt, dass ich nur Lesungen in Sachsen hatte, das stimmte gar nicht so richtig. Ich bin damals nämlich einmal in Hamburg aufgetreten, im Haus 73, bei Kunst gegen Barbers und habe da mal so 7 Minuten aus einem Roman erzählt. Das war so mein erster richtiger Auftritt, war richtig cool. Und da habe ich noch was ganz anderes gemacht. Und kurz danach habe ich mal eine Facebook-Livestream-Lesung gemacht. Und ja, Genau.
Entschuldigung,
und dann im Nachhinein, weiß ich nicht, dann habe ich auch noch so ganz viele Impulse von außen bekommen und dann ist das einfach von alleine aus so ein bisschen gekommen und dass ich dann irgendwann selbst auch so dachte, jetzt muss das mal passieren, weil es kann dann nicht noch 3-4 Jahre dauern und so weiter. Dann habe ich, glaube ich, auch ganz anderes vor in meinem Leben und ganz andere Ideen auch, um irgendwas zu schreiben und ich wollte das einfach auch fertig machen einfach und dann ging das auch relativ schnell, natürlich auch manchmal mit 3-4 Wochen Abstand, dass ich mal was gemacht habe, aber es ging dann, es ging immer schneller und am Ende war ich dann zufrieden und hatte alles und das war ein sehr gutes Gefühl.
Ja. Sehr gut, also Projekt stand nie auf der Kippe, du hast dich halt einfach zusammengerissen.
So kann man das auch sehen, genau.
Ja, liebe andere AutorInnen da draußen an den Endgeräten, ne?
Glaubt einfach an euch selbst und zieht es durch und ihr werdet das alles schaffen und ja, der Neoliberalismus fängt euch alle auf, so, also.
Yay! Genau, es lässt sich alles noch irgendwie vermarkten jetzt.
Ja, genau.
Wie ein Terrier, einfach dranbleiben.
Soll ich das nochmal sagen?
Ja,
wir haben dich ja auch schon gehört, das kann auch jeder andere machen, in dem Podcast unserer lieben Freunde von Alles könnte anders sein. Ich muss mal ein bisschen zögern, weil ich es auch schon oft falsch gegoogelt habe, aber ich glaube, er heißt so, von Jan Off und Herrn Hagestolz. Und du hast ja gesagt, da hast du viel mit Mangerie gearbeitet, aber... Da ging es vornehmlich auch um diesen Schleswig-Holstein-Aspekt. Ne? Die ganze Geschichte spielt ja da oben und wir fahren ja bis hoch nach Dänemark. Norwegen wird nicht mehr erreicht, aber bis nach Dänemark. Das wurde da ja ziemlich abgedeckt. Also wer sich auch so ein bisschen so für den Lokalkolorit interessiert, kann da dann auch mal weiterhören. Wir wollen jetzt nicht, dass du es alles doppelt erzählen musst. Deshalb, weiß ich nicht. Wolltest du noch eine Frage stellen zu Schleswig-Holstein von... Babette?
Es gab jetzt keine direkte Frage, nein, aber ich habe tatsächlich schon Rückfragen bekommen von HörerInnen aus unserem Podcast, die gesagt haben, es geht um Schleswig-Holstein, wie interessant, wegen derselben Heimat. Und ich denke, das ist ja auch natürlich auch eine Herausforderung wegen des dörflichen Kontextes und so. Aber ich denke, da hattet ihr ja schon wirklich sehr intensiv drüber gesprochen dann in dem anderen Podcast.
Okay.
Genau.
Die Leute wundern sich,
wie ich auf. Wir machen Werbung Podcast. Für den anderen Podcast.
Ja, so gut ist der andere Podcast auch nicht. Nichts gegen also Laura war natürlich toll, aber.
Da geht es sehr um die Geografie.
Also jedenfalls ging es vor allem auch darum, dass das alles geografisch nicht ganz akkurat gemacht ist, to protect the innocent, dass das alles so durchaus einen gewissen Fiction-Charakter hat. Deshalb würde ich nochmal, weil wir ja natürlich jetzt auch mit der Figur auch sehr dann dich identifizieren, wie weit ist denn das überhaupt ein autobiografisches Buch und wie weit ist es einfach nur alles ausgedacht?
Es ist soweit autobiografisch gehalten, dass natürlich dieser Schwerpunkt aus Schleswig-Holstein und Dänemark liegt. Dadurch, dass ich bin gebürtige Hamburgerin, bin allerdings als kleines Kind nach Schleswig-Holstein gezogen und bin da groß geworden, zur Schule gegangen und alles, was man dann halt so macht, wenn man dann so 13, 14, 15 ist, das ist da alles passiert. Und gerade als Kind und auch später bin ich ganz, ganz oft in Dänemark im Urlaub gewesen. Und deswegen kenne ich Dänemark halt auch schon seit meiner Kindheit sehr, 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 sehr gut und verbinde eben auch viel sehr Schönes damit. Und so kam das dann, dass es sich dann irgendwie so angeboten hat, dass Flora, eben die Protagonistin meines Romans, in Hamburg lebt und mit so einer ganz ähnlichen Hintergrundgeschichte wie bei mir. Ich bin mit 20 Jahren in meine Geburtsstadt zurückgezogen. Und weil Hamburg einfach auch viel spannender ist als Schleswig-Holstein, muss man mir ehrlich sagen, insbesondere da, wo ich herkomme, aus diesem Hamburger Speckgürtel, ich weiß nicht, also Mainz ist es einfach nicht. Und deswegen bin ich ganz froh, nach Hamburg gekommen zu sein. Und aber Floras ist halt so eine ganz ähnliche Geschichte. Und Flora fährt dann ja, wie ich das gerade schon erwähnt habe, dann die A7 Richtung Norden. Und dann passiert sie natürlich auch diese Orte, die ich auch kenne, noch von früher und diese ganzen Erinnerungen, Geschichten, die so ein bisschen sich auch an meinen eigenen Erfahrungen orientieren und Dänemark, das ist dann ja, ist ja dann naheliegend, das ist dann eine ganz ähnliche Geschichte, also was das angeht, das ist schon so einen gewissen autobiografischen Hintergrundcharakter, aber ich weiß nicht, diese ganze Situation schon, dass sie mitten in der Nacht von Hamburg nach Dänemark fährt, ist natürlich schon komplett fiktiv. Das ist so, das ist natürlich was, worüber man manchmal so nachdenkt und sich so denkt, hey, es wäre schon irgendwie cool, das einfach zu machen. Aber es sind dann ja die Sachen, die man dann auch nie macht, weil es einfach auch nie so, ich weiß nicht, Am Ende wirkt es immer so unvernünftig einfach. Und deswegen macht man das ja nicht. Das habe ich natürlich nie gemacht. Ich bin nur tagsüber mal nach Dänemark gefahren zum Urlaub machen. Aber nicht mitten in der Nacht. Also jedenfalls nicht alleine. Und ja, also das ist natürlich schon so ein bisschen ausgedacht. Und auch diese ganzen Charaktere, denen Flora dann da begegnet und was dann alles passiert. Das ist natürlich komplett fiktiv. Aber es orientiert sich natürlich schon auch so ein bisschen an reellen Perspektiven und Aspekten und auch an Erinnerungen von mir selbst.
Ja, ich glaube, das macht das Ganze ja auch wirklich so, ja, eben diese Authentizität kommt ja rüber. Also man fühlt ja wirklich mit der Protagonistin und eben auch mit diesen Gefühlen, die sie hat. Also ich war so ganz berührt auch, als es dann auch hieß, also ich kann ja kurz mal zitieren. Mit 10 oder 11 festigte sich meine Gewissheit, trans zu sein. Und ist das, würdest du sagen, etwas, also was du auf dich münzen würdest? Also ging es dir so, dass du das so früh eben auch erlebt hattest, dieses Gefühl?
Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Fall ist es halt so gewesen, ich kann mich erinnern, dass so meine allerersten Gedanken, an die ich mich so bewusst erinnern kann, die waren, als ich 4 Jahre alt war oder so. Und da kannte ich dieses Wort trans halt noch gar nicht. Aber ich wusste im Hinterkopf immer, ich bin ein Mädchen. Aber ich habe dafür keine Erklärung in dem Sinne gehabt oder konnte mich auch meiner Umwelt gegenüber nicht artikulieren, dass es halt so ist, weil ich hatte einerseits keine Worte dafür, ich kannte das alles nicht und wusste gar nicht, dass das eigentlich okay ist, wie ich mich fühle. Ich dachte schon fast, dass irgendwas falsch ist, so, weil in meiner Umwelt, ich kannte das nicht, niemand hat darüber gesprochen und das war Ende der 90er Jahre und da war das ja generell auch noch alles ein bisschen schwieriger, generell bezüglich queerer Thematiken in der Öffentlichkeit und dann gerade, was man den Kindern auch, was man Kindern dann auch zugänglich macht. Und deswegen war das für mich etwas, das ich halt nicht wirklich erklären konnte. Und das hat sich dann halt auch über ganz viele Jahre dann auch erstreckt. Und das war immer so im Hinterkopf. Aber ich habe dann, glaube ich, trotzdem immer irgendwie auch versucht, irgendwie auch so ein gewisses, ich weiß nicht, also auch so ein gewisses Bild zu vermitteln, dass irgendwie ich dieser Junge bin, für den mich alle mal gehalten haben. Wobei ich da, glaube ich, im Nachhinein betrachte, das, glaube ich, auch sehr, ja, wie soll man sagen, dass es natürlich trotzdem immer sichtbar war, dass ich das nicht bin. Aber vielleicht hat auch niemand richtig darüber nachgedacht damals. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist halt auch über 20 Jahre her inzwischen. Und als ich dann so 10, 11 Jahre alt war, das war dann ja auch so diese Zeit, wo man dann auch mal selbstständig Zugang zum Internet hatte. Und das war ja so diese Zeit, so 2005, 2006. Ich bin jetzt 27, um das noch einmal kurz hier zu sagen, damit alle auch mal so einen Eindruck davon haben, wie das mit diesem Zeitstrahl gerade funktioniert. Jedenfalls, als ich dann halt so 10, 11 Jahre alt war, also das war dann ja 2005, 2006, so die Zeit herum, da habe ich das erste Mal so wirklich bewusst diesen Begriff Trans gehört und konnte mich damit sofort identifizieren, weil all diese Geschichten, die ich in diesem Zusammenhang gehört habe, mehr oder weniger genau das wieder gespiegelt haben, was ich eben auch gefühlt habe zu diesem Zeitpunkt. Und diese ganzen Erinnerungen, diese Eindrücke, diese ganzen Erfahrungen, das ließ sich alles eins zu eins mit diesem Begriff Trans erklären.
Und in dem Buch, finde ich, ist es eine ziemliche Leerstelle von Flora. Die Eltern spielen gar keine Rolle. Wie war denn das bei dir in dem direkten familiären Umfeld? Hattest du da dann irgendwie Verbündete oder hattest du das alles wirklich mit dir ausmachen müssen?
Also als ich Kind war, habe ich, wie gesagt, nicht darüber gesprochen tatsächlich. Also gar nicht, mit niemandem. Also ich habe mit niemandem darüber gesprochen und als es dann so Richtung 10, 11 Jahre ging, ne, auch so Anfang der Pubertät und so weiter, was da nicht alles noch so passiert. Und als ich dann auch diesen Begriff Trans das erste Mal gehört habe und dann auch teilweise auch so ein paar Berichte von Leuten auch gelesen habe damals, ich kann mich erinnern, dass ich mal ganz, ganz unsicher und ganz, ganz schüchtern mit meiner Mutter damals gesprochen habe, aber auch ganz, ganz unsicher war und ich hatte auch einfach Angst vor der Zeit, obwohl es nachher total unbegründet gewesen ist. Aber dadurch, dass es halt in meiner ganzen Umwelt nie da war, diese Thematik, hatte ich wirklich Angst, auf irgendwelche Ablehnungen zu stoßen, was im Nachhinein komplett unbegründet war. Aber naja, zu dieser Zeit, was ich ja gerade meinte, 2005, 2006 und dann mein Alter und alles Mögliche und dann diese ganze Umgebung, in der ich halt damals gelebt habe, das war alles ein bisschen schwierig. Und auch meine Mutter war damals ein bisschen verunsichert, als sie das damals gehört hat, weiß ich noch. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich dann mit 13 Jahren mal eine Zeit lang bei einer Psychologin in Behandlung war. Und wegen einer anderen Geschichte noch. Und das in dem Zusammenhang das mal so angesprochen wurde damals. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass die das damals als Phase abgetan hat. Und das natürlich hat sich sehr mein Hinterkopf damals eingebrannt, dass es vermeintlich irgendwas nicht Reelles ist. Und deswegen habe ich dann von da an, glaube ich, auch so ein bisschen versucht, diese ganzen Gefühle und Emotionen auch so ein bisschen zu überspielen. Und ich habe mich manchmal so künstlich gegeben, im Nachhinein einfach total bescheuert war, im Nachhinein betrachtet. Und aber es war halt trotzdem immer alles da. Und ich habe dann irgendwie so versucht, irgendwie ja mit dieser ganzen Umgebung und generell diesen gesellschaftlichen Bedürfnissen, die vermeintlich von mir erwartet wurden, irgendwie so anzupassen. Aber wirklich glücklich war ich damit natürlich nie. Und ich war dabei auch sehr auffällig. So, was man dann so nebenbei so unbewusst dann einfach auch von sich so gibt oder gestikuliert oder was auch immer. Das ist natürlich schon vielen aufgefallen. Aber wie gesagt, was ich ja gerade meinte, das ist natürlich auch jetzt schon einige Jahre her und gerade zu der Zeit und dann auch in diesem dieser ganzen Gegend, da waren dann natürlich auch Dinge wie Homophobie auch immer ein großes Thema und so weiter. Mhm. Und deswegen wurde ich, glaube ich, damit auch häufig auch oder von einigen manchmal auch in Verbindung gebracht. Und das hat sich dann alles über so eine ganze Zeit lang gezogen und aber wurde halt immer krasser, dieser Drang in mir, weil ich ja eben wusste, wer ich bin und wer ich nicht sein durfte, vermeinte ich, diese Diskrepanz, die wurde ja in mir immer, immer krasser und schwerer für mich, das auch alles zu ertragen. Und dann hat sich das eben dann über ein paar Jahre gesteigert, gerade als ich dann so 15, 16 war, so da wurde es dann immer, immer krasser, dieser Drang auch und einfach zu sein, wer ich bin. Und dann kann ich mich erinnern, ich glaube, ich war 19 oder so oder 18, eins von beiden irgendwie so, und oder 17, ich weiß das gar nicht mehr genau. Und jedenfalls hatte ich dann meine Mutter, die hat das über die ganzen Jahre auch alles immer so mitverfolgt und wusste natürlich auch immer mehr, was Sache ist. Und dann haben wir damals mit meinem Vater darüber gesprochen, erinnere ich mich noch. Und habe ich dem das alles erzählt. Und das Absurde war im Nachhinein, er wusste das schon, weil er wohl irgendwie 2 Jahre zuvor mein Tagebuch gefunden hatte und ganz heimlich darin gestöbert hatte, was ihm total unangenehm war. Aber das hat mir natürlich wiederum diese vorteilhafte Position gegeben, dass er da schon mal so einen Eindruck hatte und sich auch eine relativ lange Zeit so ein bisschen damit auseinandersetzen konnte. Und deswegen war das natürlich auch sehr, sehr gut im Nachhinein betrachtet. Ich bin ihm nur überhaupt nicht böse gewesen. Und so haben das damals meine Eltern auf jeden Fall aufgenommen. Sehr positiv, was ich ja als kleines Kind mir gar nicht hätte vorstellen können. Aber ich habe heute ein wunderbares Verhältnis zu meinen Eltern. Ich kann mich da nicht beklagen.
Ach, wie toll. Also ich finde, das klingt ja auch dann nach einer Riesenerleichterung,
die es sein muss.
Weil du ja wahrscheinlich, ich finde, es kommt so sehr durch, dass es einfach ganz, ganz klar für dich war und einfach dieser Prozess, dass, gehe ich nach draußen damit, das ist ja wie so unter Verschluss gewesen dann über eine lange Zeit, aber dass du ja wirklich schon von Kindheit an diese Klarheit hattest und eigentlich, also ich denke, wenn so eine Psychologin dann sagt, oh, das ist eine Phase, ist ja klar, okay, ich gehe doch noch nicht damit raus, wenn mir dieser Gegenwind entgegenschlägt und bin erstmal vorsichtig, aber ach, wie toll halt, dass deine Eltern das dann auch so gut aufnehmen konnten, ja.
Ja, und würdest du denn sagen, dass du dadurch auch ein Stück weit um Kindheit betrogen wurdest, weil das halt alles immer so überlagert hat, dieses Gefühl? Oder war das dann auch, es geht ja nicht immer nur um, es gibt ja so viele Sachen, die passieren, wenn man klein ist, die vielleicht damit nichts zu tun haben. Also bist du ein bisschen betrogen worden auch um deine Kindheit oder gab es auch ganz viele unbeschwerte Phasen?
Nein, ich habe durchaus sehr, sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit und auch gerade auch an meine Jugend. Also gerade, ich musste da neulich wieder an so ganz viele Geschichten denken, die völlig unabhängig von dieser Trans-Thematik stattgefunden haben, die im Nachhinein betrachtet wahnsinnig witzig sind und so weiter. Und ich habe da wirklich durchaus sehr, sehr schöne Erfahrungen. Ich habe gerade auch in meiner Jugend ein ganz, ganz tolles Umfeld gehabt, so die ich auch sehr, sehr gerne gehabt habe und mit denen ich sehr, sehr schöne Dinge erlebt und gemacht habe. Und deswegen habe ich da wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen. Aber natürlich gibt es dann auch so ein paar Aspekte, gerade was dann auch diese ganzen persönlichen und intimen Geschichten angeht, wo man natürlich dann auch im Nachhinein manchmal auch so gedacht hat, Mensch, wie wäre es dann gewesen, wenn das damals alles schon so gewesen wäre, wie es eigentlich gehört hätte. Aber ich weiß nicht, im Nachhinein denke ich mir auch, so bringt es ja auch nichts, sich deswegen jetzt irgendwie da verrückt zu machen oder sowas, weil die Sachen sind nun mal passiert und die sind so passiert, wie sie passiert sind. Und dann kann ich noch so lange drüber nachdenken, wie ich möchte. Ich kann sie eh nicht ändern. Die werden immer so bleiben, wie sie passiert sind. Und im Nachhinein ist es dann halt so passiert und da möchte ich mich auch nicht drüber beklagen. Und wie gesagt, dadurch, dass es mir heute gut geht und ich letztendlich all diese Sachen machen konnte, die ich vielleicht damals nicht so hätte machen können, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht das Gefühl, da jetzt irgendwie auf der Strecke geblieben zu sein oder so.
Ah, sehr gut.
Aber es gab jetzt auch so im Freundeskreis irgendwie jetzt niemanden, mit dem du dich da ausgetauscht hast. Also du hast das eigentlich dann echt so mit dir selbst ausgemacht.
Kann man so sagen, ja. Ich kann mich wiederum an eine Situation erinnern, das war irgendwann, als ich 17 war oder sowas, mal auf einer Geburtstagsfeier und ich bin da mit einer Mitschülerin aus meiner Parallelklasse ins Gespräch gekommen, mit der ich nie was zu tun hatte, noch nie und danach auch nie wieder. Aber es war nur dieser eine Moment, weiß ich noch. Und dann, naja, haben wir irgendwie so relativ ruhig geredet, so ein bisschen so am Rande des Geschehens und ich weiß nicht, in dem Zusammenhang habe ich mich dann irgendwie mal so ein bisschen darüber beklagt, Mensch, das ist irgendwie scheiße, wie die mich alle hier sehen und wie ich mich hier verhalten soll oder wie auch immer. Und ich weiß gar nicht mal, wie das genau war, aber so in diese Richtung ging das. Und dann fragte sie mich, wärst du eigentlich lieber ein Mädchen? Und dann meinte ich dann ja. Und das ist so die einzige Geschichte, an die ich mich richtig erinnern kann. Und dann hat das natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich dann selbst auch ganz anders äußern konnte, gerade auch meiner ganzen Umwelt gegenüber. Und als ich dann, wie alt war ich dann? Als ich 19 war, war das, glaube ich, da haben das damals so die Ersten aus meinem Umfeld so ganz offiziell, in Anführungszeichen, halt von mir gehört. Mhm. Genau.
Ja, man liest es ja auch bei Flora. Auf der einen Seite ist sie viel in Interaktion mit allen möglichen, aber letztlich doch auch immer ein bisschen einsam mit diesem Thema, beziehungsweise das kommt da auch schon gut rüber.
Genau, genau. Es ist einfach auch diese Angst vor Ausgrenzung, vor Gewalt und es sind ja durchaus reelle Sachen, die einfach heute noch immer noch stattfinden. Transphobie, Gewalt gegen Transpersonen und so weiter, Ausgrenzung, was ist jetzt bezüglich Arbeit und so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die auch heute noch eine Rolle spielen und die mich natürlich auch sehr beeinflusst haben. Gerade so zu dieser Zeit damals, als diese ganze Transition, also diese Transition bezüglich mit Hormonen und all sowas, als ich das begonnen habe. Das sind ja alles Sachen, die mich da sehr begleitet haben und wo ich dann noch durchaus ab und zu mit in Kontakt gekommen bin. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, dass damals zum Ende meiner ersten Ausbildung, das war auch so die Zeit, wo ich dann auch mit dieser ganzen Transition, ich hatte damit schon angefangen, sogar zu diesem Zeitpunkt schon, und ich habe damals schon weibliche Hormone genommen und wollte, weil ich da noch 3 Monate lang beschäftigt war, mit dem Geschäftsführer das damals dann so aushandeln, oder was heißt aushandeln, aber ich wollte ihm einfach sagen, wer ich bin und was Sache ist, zumal das einige andere schon wussten, und ich wollte ihn dann nochmal so ein bisschen so ins Boot mitholen und er hat das damals mit der Begründung, weil meine Personenstands- und Vornamensänderung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und auf dem Papier noch kein offizieller weiblicher Vorname stand, meinte er, er könnte mich so lange, bis das durchgezogen ist, nicht unterstützen. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und das ist so eins dieser Beispiele, die ich dann auch selbst erlebt habe, die das auch sehr verdeutlichen, was ich damit meine. Diese Angst und diese Unsicherheit, gerade wenn es dann aus den beruflichen Perspektiven geht. Und das sind zum Glück Sachen, die mich heute nicht mehr betreffen, weil die mir auch seitdem nie wieder so passiert sind. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Aber das sind natürlich trotzdem Sachen, die einfach passieren.
Ja, wir hatten uns auch gefragt, tatsächlich ganz konkret, also du musst ja dann auch einfach eine Menge Behördengänge dann erstmal erledigen, ne? Wie war das denn? Also das stelle ich mir, ich kenne es ja, weiß ich, wenn ich einen neuen Pass brauche oder so, ist ja kompliziert genug, also.
Also es ist natürlich schon sehr aufwendig gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass dieser ganze Prozess bei mir damals insgesamt 11 Monate gedauert hat.
Oh wow.
Und da wird dann im Vorhinein einiges möglich noch gemacht werden und so weiter. Dann hatte ich 2 psychologische Gutachtentermine gehabt, wo ich dann immer hingegangen bin, wo ich dann quasi alles erzählt habe, was ich in meinem Leben so erlebt habe und so weiter, was passiert ist und so weiter, weil ja, das Amtsgericht ja darauf bestanden hat, dass 2 unabhängige GutachterInnen bestimmen sollen, ob ich einerseits mich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühle, dieser Zustand seit mindestens 3 Jahren anhält und sich das mit höherer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr ändern wird. Und ich weiß nicht, dadurch, dass der Gesetzgeber mich in diesem Gesetztext damals nicht bedacht hat, dass ich das auch einfach sagen könnte und ich auch glaubwürdig bin, müssen halt diese 2 GutachterInnen dann noch was bestimmen, beziehungsweise das einfach nochmal sagen, ja, stimmt so. Und und dann durfte ich dann nochmal zum Amtsgericht deswegen und habe dann einen Amtsgerichtstermin gehabt, der erste und einzige in meinem Leben bis jetzt. Und und da wurde das dann offiziell besiegelt, das weiß ich noch. Also es war schon sehr aufwendig und auch so ein bisschen belastend, weil ja auch so ein bisschen das Problem die ganze Zeit mitschwimmt, dass es ja auch sein kann, dass dieser Antrag, den man gestellt hat, aus welchen Gründen auch immer abgelehnt wird. Das kann ja durchaus passieren, auch wenn es in der Realität eigentlich faktisch fast nie passiert ist. Mir ist persönlich kein Fall bekannt, wo das mal passiert ist, aber diese Angst schwimmt natürlich trotzdem mit, weil es trotzdem theoretisch möglich ist. Und dass ich quasi einfach ein Gesetzgeber in dem Moment über meine eigenen Bedürfnisse gestellt hat, das ist mir natürlich auch sehr, sehr negativ in Erinnerung geblieben. Deswegen kämpfe ich auch sehr dagegen, oder nicht sehr dagegen, aber sehr dafür, dass das Transsexuellengesetz, dass es das Gesetz, das es aktuell immer noch in der Bundesrepublik Deutschland regelt, dass das bald endlich ja zu Grabe getragen wird und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt wird, weil das die durchaus, das heißt durchaus, aber die bessere, der bessere Weg einfach ist und der Weg ist, der auch wirklich Gerechtigkeit mit sich bringt.
Und ist das etwas, was aber trotzdem jedem oder jeder zugänglich ist, die, ich weiß nicht, irgendwie zumindest, weiß ich nicht, Verkehrssprache Deutsch hat, oder kostet das auch Geld, also Gutachten und so, ist das irgendwie was, was man, also, ich habe keine Ahnung, also musst du da was zahlen oder macht das alles die Kasse dann letztlich?
Nee, das ist tatsächlich selbst zu bezahlen.
Ach.
Das kommt, ja auch noch mal, das kommt ja auch noch mal als absurde Situation noch mal dazu.
Das ist ja krass.
Donnerwetter, also, ja.
Es ist tatsächlich noch mal als Ergänzung, so habe ich das mal gelesen, der einzige Rechtsprozess in Deutschland, für den zwei Gutachten notwendig sind. Das braucht man nur dafür.
Ach.
Fand ich auch mal sehr absurd. Fand ich auch mal sehr absurd, das mal gelesen zu haben, dass für alles andere reicht ein Gutachten, aber da braucht man zwei. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich bin keine Juristin, ich möchte mir das auch nicht, die Hand nicht ins Feuer legen für, aber so habe ich das jedenfalls mal irgendwo gelesen. Also, ja.
Ja, das ist im Podcast. Alles, was hier gesagt wird, ist wahr, liebe FreundInnen. Ja, ich habe noch hier, das würde ich gerne noch von dir wissen, apropos Gewalt, und zwar, du hast auch Handball gespielt, und ist das tatsächlich eine Erinnerung, die da stattfindet, dass du einem jemand die Zähne ausgeschlagen hast beim Sport?
Ich habe nie jemanden irgendwie die Zähne ausgeschlagen oder sowas, aber ich habe tatsächlich mal Handball gespielt, in der D-Jugend war das, glaube ich. Also ich war halt, ne, aus so 10, 11 Jahre alt oder 11, 12 Jahre alt, so das Alter war ich ungefähr, und ja, ich hatte einfach Bock, irgendwas zu machen. Das war eigentlich meine ursprüngliche Ambition mal gewesen, und gerade so, dadurch, dass ich auch nicht so Fußball begeistert war, obwohl ich das als kleines Kind auch mal gespielt hatte, aber das, weiß nicht, reizt mich bis heute nicht wirklich. Und gerade im norddeutschen Raum ist Handball ja total verbreitet und populär, und so hat sich das halt dann mal ergeben, dass ich dann auch so über Leute aus meiner Klasse dann auch mal zum Handball mitgeschliffen wurde und da auch so ein bisschen mal dabei war eine Weile, und eigentlich auch immer richtig Bock hatte, so ein bisschen was zu machen, mich ein bisschen zu bewegen und mal ein bisschen was zu machen. Und aber genau das hat mich dann auch so gestört daran, dass ich dann eben dann auch mit vielen Leuten in Kontakt gekommen bin, die da irgendwie so einen ganz merkwürdigen Konkurrenzgedanken immer entwickelt haben und die Besseren sein wollten und die Stärksten sein wollten und auch so eine ganz, ganz ekelhafte Macker-Attitüde so an den Tag gelegt haben mit 13 Jahren damals. Und ich weiß nicht, in dem Umfeld, damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Und deswegen bin ich dann auch relativ schnell wieder raus. Ich bin zwar noch irgendwie so in diesem ganzen Umfeld geblieben. Ich habe dann interessanterweise mal, als ich, weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, als ich 18 war oder sowas, hat damals der Sportverein, wo ich aus dem Ort, aus dem ich komme, die Handballabteilung, die haben mal eine Saison in der zweiten Handball-Bundesliga gespielt, weiß ich noch. Da war mal richtig was los bei uns. Und da habe ich damals, glaube ich, dabei geholfen, die Tribüne immer mit aufzubauen und so weiter. Das war ja eine Schulsporthalle, und das war ja alles ganz einfach gemacht mit ganz primitivsten Mitteln. Und da wurde immer so eine Tribüne noch aufgebaut, weiß ich noch. Und da habe ich dann auch immer mitgeholfen und war da wieder so ein bisschen dabei. Aber danach bin ich da auch wieder relativ schnell raus gewesen. Und habe danach, glaube ich, auch kein Handballspiel mehr live gesehen oder so. Also ja, ich bin eigentlich auch kein Handball-Fan gewesen, nachher muss ich auch sagen. Ich fand einfach nur geil, was zu machen, und Hauptsache es ist kein Fußball gewesen, und da bot sich Handball einfach an, ne?
Ich dachte auch so, Handball, also ist so in meiner Erinnerung auch immer so noch krasser irgendwie als Fußball. Es ist so sehr heftig und brutal, also so empfand ich das immer.
Es war auch brutaler, ja.
Dann diese Sporthallen und dann Gemeinschaftsdusche und irgendwie so. Also ich kenne das nur so aus der Schulzeit, ich war nie in einem Sportverein oder so, aber das fand ich immer so schon unangenehm. Also, ja, weiß nicht, wie es dir dagegen.
Also ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe das ja gerade schon mal gemeint, eigentlich kann ich mich so mit diesem ganzen Handball-Ding und so weiter ja auch gar nicht so fühle mich dem einfach auch gar nicht wirklich zugehörig, obwohl man das natürlich ab und zu mal mitbekommt, gerade in Hamburg wird ja auch Handball ganz groß immer gespielt schon seit ganz vielen Jahren und ich habe tatsächlich auch eben noch so ein bisschen so mich auf diese ganze Podcast-Szenerie einzustellen, mir so ein paar Videos angeguckt und bin da auch auf ein Handball-Video gestoßen, dass ich mir so ein bisschen angeguckt habe, was auch erst vor 2 Tagen oder sowas gespielt wurde und aber ich habe doch nur so durchgeskippt. Also eigentlich fand ich es auch wahnsinnig langweilig und belanglos. Also Handball ist einfach nicht mein Sport. Also ich weiß nicht. Ich bin auch nicht wirklich so die Person, die jetzt so krass teamsportmäßig so unterwegs ist. Ich habe natürlich einiges dann auch mal ausprobiert. Ich habe dann auch mal Tischtennis gespielt, danach dann. Und aber dann bin ich auch irgendwann raus, als man dann auch so nicht mehr so die Zeit hatte, wie zu Schulzeiten noch. Und ja, hab dann natürlich noch einige andere Sachen nochmal gemacht, aber am Ende, weißt du nicht, ich bin einfach auch nicht so der sportbegeisterte Mensch, muss ich mal ehrlich sagen. Also.
Ja, also wir hatten auch auf jeden Fall natürlich noch ein paar Fragen vorbereitet. Wir wollen uns jetzt mal dem Körper zuwenden. Und du sagst jederzeit, ne?
Na klar.
Ob du darüber sprechen möchtest oder nicht. In dem Buch, da beschreibt ja Flora auch einmal, wie sie noch so mit dem eigenen Penis auch Sex hat. Ja, und es ist eben einfach so die Frage, magst du darüber erzählen, wie das denn für dich eigentlich war, also überhaupt noch so dieses Körperteil zu haben und wie hast du dazu gestanden?
Naja, es war natürlich in erster Linie was einfach da war, sagen wir es mal so. Und natürlich, wie gesagt, gerade was ich dann auch vorhin mal meinte, so mit Pubertät und da passiert natürlich auch einiges so, was man dann einfach so erlebt, so generell. Geht ja allen irgendwie so. Und naja, dann passieren natürlich auch Sachen, aber irgendwie nichts, was einen am Ende wirklich glücklich macht und zufrieden macht. Und gerade wenn es dann auch mal zu Situationen kommt, wie das, was du eben doch gerade angesprochen hast, ich weiß nicht, also gerade bei sowas habe ich mich dann im Nachhinein auch immer so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber so verarscht gefühlt letztendlich. So, weil man ja quasi so genau mit diesen körperlichen Merkmalen, die man eben selber auch gerne gehabt hätte, so direkt in Kontakt gekommen ist. Und aber das selbst halt nicht hatte und das war schon scheiße. Kann man nicht anders sagen halt so, ne? Und deswegen ist, was das angeht, damals auch nicht viel passiert, weil ich das einfach auch nicht wollte und konnte. Und dann später, gerade auch in der Zeit, als ich dann noch in Hamburg gelebt habe, wo das dann auch mit dieser ganzen Transition auch alles richtig angefangen hat und so ein Trollen kam und ich so noch ganz viel so unterwegs gewesen bin, generell in dieser Stadt, was man dann so mit Anfang 20 macht. Ich habe immer Molotow rumgehangen, Hafenklang, Astra-Stube, Rote Flora, übel und gefährlich, so Knus, die ganze Szenerie, die diese schöne Stadt hier so mit sich bringt. Ich kenne die ja alle nur zu gut. Ich habe da wahnsinnig viele nette Leute kennengelernt und hänge da auch voll drin in dieser ganzen Hamburger Musikszenerie. Und naja, und dann kommt man natürlich auch mal mit irgendwelchen Leuten mal in näheren Kontakt. Und aber da war das natürlich auch dann immer so eine Sache, weil bevor ich dann meine geschlechtsangleichende Operation endlich mal hatte, 2018, genau, war das natürlich schon manchmal auch ein bisschen schwierig und hat man natürlich schon manchmal so ein bisschen rumgedruckst und da konnte man natürlich auch nicht alle Sachen machen, die man eigentlich gerne gemacht hätte und so weiter. Und da war natürlich auch mal ein bisschen so dieser Aspekt Sicherheit, weil eben, was ich vorhin auch schon mal meinte, auch ganz viele Transpersonen mit Gewalt in Kontakt leider treten im Laufe ihres Lebens. Und das sind natürlich auch Sachen, die mir auch immer große Angst bereitet haben. Was könnte passieren, wenn jetzt irgendjemand was mitbekommt oder denkt oder erfährt oder wie auch immer. Und gerade diese Angst ist natürlich auch mal häufig mitgeschwommen, nicht immer, aber schon ab und zu mal. Und naja, deswegen war das natürlich schon immer so ein bisschen schwierig. Und generell war das auch immer so eine gewisse Last, diesen Penis zu haben zu der Zeit, einfach schon im Alltag, wenn du einfach irgendwo nur rumgegangen bist oder dich irgendwo hingesetzt hast oder sowas und immer irgendwie Angst hattest, da verrutscht irgendwas in deiner Unterwäsche. Das ist so ein wahnsinnig penetrantes, lästiges Gefühl, das auch so viel Alltagsfreude auch so in den Hintergrund rücken lässt, weil das so im Vordergrund auf einmal steht. Und das ist natürlich wahnsinnig lästig und nervig gewesen. Das fängt schon an mit dem Thema Kleidung. Irgendwelche engen Kleider oder enge Röcke oder sowas, das ist mir, ich habe mich das einfach nicht getraut. Ich konnte das einfach nicht, weil ich immer gewusst habe in dem Moment, ja auch irgendwelche Leute sehen das und was passiert dann und so weiter. Und ich selbst habe mich ja auch nicht wohlgefühlt. Und deswegen war das echt eine ganz, ganz schöne Sache, als ich dann am 6.2.2018 um 8 Uhr in den Operationssaal geschoben wurde und davor noch so eine Maske aufgesetzt bekommen habe, so auf einmal weg war und dann gefühlt so 2-3 Sekunden vergangen sind. Und ich kann mich noch erinnern, ich wollte unbedingt die Nerven hören damals. Ich wollte die Nerven hören, aber ich konnte ja nicht. Ich bin dann so wach geworden und naja, dann war ja alles anders und dann war alles gut. Und seitdem ist auch alles perfekt, kann man sagen. Also das Problem hatte sich damit dann auch erledigt, ja.
Ja, du hast bald Geburtstag sozusagen, ne? 6.2. Ah, schön.
Mega, das war ganz, ganz toll. Also ich werde nie diesen Moment vergessen, wie ich da an irgendeinem Vormittag oder sowas, so das erste Mal dieser Verband so richtig gewechselt wurde. Ich glaube, das war nach einer Woche oder sowas. Und ich lag da so und ich habe richtig gequiekt. Ich wusste nicht mal, dass ich das kann. Ich habe auf einmal Geräusche von mir gegeben, von denen ich nicht mal wusste, dass ich die kann. Und war total aufgeregt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine Ärztin zu mir noch so meinte, die war auch so ein bisschen rau, aber ich fand die immer voll cool. Und sie meinte irgendwann auch so, ach Frau Hecht, also ich hieß damals noch Hecht, ach Frau Hecht, jetzt ringen Sie doch nicht so auf, kommen Sie mal runter oder irgendwie sowas. Das war mega, mega lustig. Also war schon gut, ja. Muss man sagen, war schon gut.
Ach, schön. Ja, es klingt auch, dass du auch so in guten Händen gewesen bist.
Ja,
dann, ne?
Total.
Also meine Ärztin, das ist ja auch total wichtig.
Ja klar, also da hängt ja dann auch viel daran, dass man eine gute medizinische Versorgung hat bei, ne, also dass diese Operation dann halt wichtig ist, ist ja eine Sache, aber sie muss ja auch dann eben bestmöglich gemacht werden.
Genau, also gerade auch, was diese ganze Thematik Geschlechtsangleichung und so weiter angeht, das ist ja auch, naja, generell ein relativ rares Angebot, weil ja auch diese Nachfrage natürlich halt auch größtenteils nicht so groß ist in dem Sinne. Und es ist dann auch in so einem Land wie Deutschland, wo natürlich auch über 80 Millionen Menschen leben, aber es dann auch nicht so viele OperateurInnen gibt, die das auch alles so durchführen können und auch gut durchführen können vor allem. Ja, und ich glaube, eben. Abgesehen, ich habe das halt auch gar nicht so auf dem Zettel, aber abgesehen von Hamburg, wo ich das halt damals hatte, will mir noch so ein paar Sachen in Bayern einfallen und vielleicht in Frankfurt, Main oder sowas. Und dann hört die Liste auch schon fast auf von den Leuten, die ich kenne, persönlich jedenfalls, ne?
Ja, und also weil du es ja auch vorhin schon angesprochen hattest, so diese gesellschaftliche Entwicklung im Moment, siehst du die denn positiv? Also weil das ja auch immer mehr in den Fokus rückt, ins Bewusstsein kommt, was man darüber spricht.
Es ist natürlich schon eine sehr positive Entwicklung, dass generell über diese Thematik offen gesprochen wird und dass da auch ganz, ganz viel passiert in letzter Zeit. Oder generell auch in den vergangenen Jahren. Mir ist halt immer sehr in Erinnerung geblieben, so ein ganz prägender Moment war für mich 2012, im März 2012, als Laura Jane Grace von Against Me damals dieses Interview im Rolling Stone gegeben hat, dass sie eben Laura Jane Grace heißt. Und das hat mich damals zum Beispiel wahnsinnig bestärkt und mir sehr, sehr gut getan. Und bis heute in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben. Und ja, ich weiß nicht, dann kamen natürlich so einige andere Sachen auch im Musikbereich, den ich halt natürlich immer sehr verfolgt habe, irgendwelche Lieder oder Videos und so weiter und so weiter. Und einfach, da wurde auch mehr darüber gesprochen, über die ganze Thematik und was eine sehr, sehr positive Entwicklung ist. Was natürlich beschissen ist im Moment, ist natürlich, was irgendwie auch ein bisschen absehbar ist, dann wiederum so von der rechten Seite dann eben doch dieser vermeint oder dieser Gegenwind dann so kommt, der ja jetzt zum Beispiel im Fall von Tessa Ganserer sehr gut zu sehen ist. Also Tessa Ganserer, ne, Abgeordnete des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen, die auf einmal von Seiten der vermeintlich feministischen Emma wahnsinnig angefeindet wird und eine regelrechte Mobbingkampagne gerade erfährt. Das sind natürlich Sachen, die furchtbar sind und wo ich hier nur meine große Solidarität mit Tessa Ganserer äußern kann und die natürlich, wie gesagt, wahnsinnig scheiße sind, dass das gerade so passiert und dass solche Leute davon ausgehen, dass sie sowas sagen könnten. Und das ist natürlich wahnsinnig scheiße, aber umso schöner ist es wiederum, dass man auch diesen gesellschaftlichen Gegenwind dagegen halt auch beobachten kann. Und ja, ich denke, größtenteils geht es in eine gute Richtung.
Ja, genau, das wäre auch noch eine Frage tatsächlich von uns gewesen, ja.
Genau, Tessa Ganserer haben wir zufällig auch kennengelernt, irgendwie letztes Jahr in Nürnberg. Ja, und haben dann gestaunt, dass sie da jetzt so da im Fokus steht. Also eben, ja, gerade natürlich, das ist ja auch in der Linken dann so ein Thema, diese vermeintlich eben die, wie heißt es, Trans-Excluding Radical Feminists, also dass man dann davon ausgeht, das sind Männer, die in Frauenräume eindringen. Also so ein Kampfbegriff ist ja hier verkleidete Männer, als Frauen verkleidete Männer, ganz furchtbar.
Es ist so absurd, zumal mir geht es dann auch ganz häufig so, ich habe mir dann natürlich auch mal, ich kann es dann ja auch in der Klasse, mir diese ganzen Kommentare, muss ich mir dann irgendwie auch mal durchlesen und ich weiß nicht, inzwischen ist es fast einfach nur so ein Fremdschämen für ganz viele Leute, die da vermeintlich irgendwelches hochwissenschaftliches Zeug labern und aber einfach nur Unsinn erzählen und sich auf so ein ganz, ganz niedriges Niveau letztendlich auch begeben und das löst in mir fast schon eher so Fremdscham aus inzwischen. Also weil es einfach auch totaler Quatsch ist, wenn irgendwelche Leute herausposaunen und dann werden irgendwelche auch rechtlichen Grundlagen auch völlig falsch erklärt und völlig verzerrt und so weiter. Das fängt schon generell bei diesen ganzen Prozessen an, wie geht so eine Transition eigentlich vonstatten und so weiter. Und es ist wahnsinnig unangenehm, mir das einfach so anzugucken, weil da so viel Quatsch auch erzählt wird. Und ja, letztendlich kann ich dann nur sagen in Richtung AfD und wie die auch alle mal heißen, seid einfach ruhig, was labert ihr für einen Scheiß und
Ein beliebtes Feld ist ja dann auch immer der Sport, ne? Das hattest du ja auch noch erwähnt, Linus.
Da bin ich wahnsinnig genervt, wenn eigentlich aufgeklärte Freunde von mir retweeten oder posten dann halt immer die Sachen, dass dann vermeintlich eine Transfrau bei irgendeinem Verbandsschwimmwettbewerb in Irland irgendwas gewonnen hat und dann wird dann so ein Foto gezeigt und so, ja, haha. Also als würden sich jemals für den Sport da interessieren. Also wenn unter dem Deckmantel, dass der Frauensport gerettet werden muss, dann argumentiert wird alleine schon.
Nicht sehr überzeugend.
Krass.
Weil niemand würde jetzt, also kein Cis-Mann würde jetzt einfach nur, weil dieser Cis-Mann eben denkt, oh, im Frauensport hätte ich ja was ich für gute Chancen.
Ja.
Das würde niemand machen, einfach schon aufgrund der gesamten gesellschaftlichen Situation. Das wäre schon ein Aspekt. Und in der Praxis macht einfach halt auch niemand. Und nur weil ich eben trans bin zum Beispiel, warum durfte ich jetzt nicht im Frauensport irgendwas machen? Also wenn ich mich jetzt irgendwie sportlich betätigen will, weil ich Bock habe oder sowas, so was spricht dann dagegen? Und letztendlich, was habe ich denn jetzt für vermeintliche Vorteile? Gut, ich bin 1,85 groß, aber come on, das ist es dann auch. Und es kann auch, meine beste Freundin ist auch meine Größe. Also das ist da jetzt der Unterschied. Und wieso sollten ja Transfrauen vermeintlich irgendwie den Frauensport unterwandern, aus was für bösartigen Hintergründen und heraus und so weiter, zumal das gibt das auch in der Praxis auch einfach nicht. So, das war ja schon für den Olympischen Sommerspiel, war das ja schon mal so ein Thema, weiß ich noch. Und ich glaube, da werden am Ende 3 Transpersonen angetreten von wie viel 1000 Leuten und so weiter. Also da irgendwie davon zu erzählen, dass es da irgendwie eine bösartige Unterwanderung gäbe oder so ein Quatsch, das ist einfach unsinnig.
Ja, eben, man muss sich das wirklich auch mal numerisch dann vorstellen, als würden jetzt die ganzen Cis-Typen dann so schlecht verkleidet da die tollen Medaillen abräumen. Also wer glaubt, dass dafür irgendjemand auf diesen Weg geht? Also es ist wirklich Quatsch, aber man sieht's ja immer wieder. Also auch eben in vermeintlich linken Zusammenhängen ist das ja immer noch so eine Argumentationslinie, die verfolgt wird. Vergesst es, ey. In 5 Jahren, vielleicht in 3 Jahren schämt ihr euch alle dafür, dann hört doch jetzt schon mal mit diesem Quatsch auf. Das wird sich auch so nicht durchsetzen. Also.
Ja, was wir noch fragen wollten, sehr gern, du bist ja auch verheiratet.
Ja.
Und vielleicht magst du noch mal erzählen, spielt denn deine Geschichte auch eine Rolle in eurer Beziehung oder was für eine Geschichte, oder spielt es überhaupt eine Rolle?
Also in meiner Beziehung spielt meine ganze Vergangenheit in dem Sinne überhaupt gar keine Rolle. Das ist total irrelevant. So, natürlich haben wir mal darüber gesprochen, aber ja, es ist einfach kein großes Thema. Was auch sehr, sehr schön ist. Das soll es ja letztendlich auch sein. Und ich meine, das gehört immer alles auch zu mir. Und das ist halt einfach so. Also ich meine, jeder hat ja irgendwie mal in der Vergangenheit irgendwelche Erlebnisse gehabt oder Geschehnisse oder Dinge, die einen irgendwie begleitet haben über einen längeren Zeitraum oder wie auch immer. Und wie gesagt, deswegen ist das in unserer Beziehung auch völlig, also spielt einfach gar keine Rolle. So, es ist halt einfach so, ne?
Schön.
Genau.
Ja, ich denke auch, das sind ja einfach die Dinge, so wird man eben, wie man ist. Man wird geprägt durch Erfahrungen und das sind eben deine intensiven, prägenden Erfahrungen. Ja.
Richtig, genau. Also letztendlich, ich wüsste jetzt auch nicht so, nö, also es gibt da keine Sache, die da jetzt irgendwie vermeintlich problematisch mal war oder sowas, gar nicht. Also nö, überhaupt nichts tatsächlich. Also das ist halt so, aber das ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie an die große Glocke gehängt wird oder sowas. Ne, es ist halt einfach so. Aber keine Ahnung, es ist genau wie, dass ich mal 2 Jahre lang irgendwie auf dem beruflichen Gymnasium war. So, das sind halt Sachen, die man in demselben, weißt du, in demselben Kontext quasi erwähnen würde, so, ne? Also nichts Besonderes.
Aber er ist schon auch Schotte, oder wegen des Namens.
Wie bitte?
Er ist schon auch Schotte. Oder dieser Name, das ist doch irgendwas Britisches.
Nee, es ist Irisch.
Irisch?
Oh. Irisch, mein Mann kommt aus Irland, ja.
Ah, oh, wie schön.
Irland. Und ihr habt, wir haben uns ja getroffen, da ich glaube, da hattest du schon geheiratet gehabt. Letztes Jahr, während der Pandemie 2021, konntet ihr überhaupt vernünftig heiraten in der Pandemie oder nur per Zoom?
Wir haben das ganz, ganz klein gehalten. Am Ende waren wir tatsächlich 3 Leute, also mein Mann, ich und meine Trauzeuge, meine wunderbare beste Freundin. Wir waren einfach nur zu dritt und das war auch sehr, sehr schön. Und am Ende ist das ja auch so eine ganz generell auch eine ganz persönliche Geschichte. Und ich fand das auch eine sehr schöne Wahl. Natürlich habe ich auch davor mal auch so darüber nachgedacht, oh, eine große Feier, aber dann Corona und dann alles Mögliche dann noch und so weiter. Aber am Ende war das eine sehr gute Entscheidung, das so klein zu halten. Und ist mir sehr, sehr schön in Erinnerung geblieben.
Ja, das klingt schön.
Ausgezeichnet. Ja, Laura, dann bleibt uns nur noch zu fragen, jetzt hast du ja dein Buch schon geschrieben, was planst du als nächstes? Gut, du musst noch ein paar Mal auf Lesebühnen, haben wir schon mitgekriegt.
Genau.
Wie geht's weiter?
Also in erster Linie, wie gesagt, 2. Juli im Druckluft in Oberhausen, da bin ich ganz, ganz gespannt schon. Und vielleicht ergibt sich ja noch mal irgendwas anderes, müssen wir mal gucken. Und ja, und für danach, ich habe da schon so eine Idee, ich will natürlich auch nicht zu viel verraten, zumal das jetzt auch noch nicht alles so konkret ist, aber es dreht sich irgendwie um Nirvana und um Quickborn. Also für die alle, die keine Ahnung haben, was Quickborn ist eine Stadt nördlich von Hamburg, die heißt einfach Quickborn. Da bin ich früher immer im Kino gewesen, also hey, na, Quickborn, dieser Name, einfach so cool, Quickborn. Thies Uhlmann hat das sogar mal in den Tokotronik-Tour-Tagebüchern erwähnt, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, Quickborn.
Ja, Mike Krüger kommt aus Quickborn.
Nein, Mike Krüger kommt aus Quickborn. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater da mal Thomas Doll beim Joggen gesehen hat, als ich Kind war. Thomas Doll war damals Trainer beim HSV. Nee, aber jedenfalls irgendwie um Nirvana und um Quickborn und um so paar Jugendliche, die irgendwie Ambition haben, aber irgendwie auch nicht richtig an sich selbst glauben, aber dann vielleicht doch irgendwie mehr passiert, als sie eigentlich wollten und irgendwie sowas. Irgendwas in die Richtung könnte das gehen, aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich da meine Gedanken richtig gesammelt habe, überhaupt mal die erste Zeile geschrieben habe und so weiter, aber das sind so Ideen, die sich da in meinem Kopf über die letzten Monate gesammelt haben und ja, die mich da gerade ganz toll anspornen, wieder kreativ tätig zu werden.
Ein neuer Tottertell in Planung.
Ja, so kann man das auch sagen.
Ach, wie schön. Da haben wir wirklich, ja, also so Glück, dass du hier unser Gast bist. Vielen, vielen Dank.
Genau, kauft euch das Buch Porzellanjugend. Das gehen, glaube ich, 90% der Einnahmen ist ja Print on Demand oder Books on Demand. Geht
Books
alles an
on
dich,
Demand, ne? Mit S. Ja, ich habe das in der Vergangenheit manchmal auch falsch kommuniziert, aber man schreibt das im Plural, nicht im Singular, wie ich das auch mal versehentlich unprofessionell gemacht habe. Man schreibt es im Plural, Books on Demand.
E-O-D. Ja, da passiert einiges drinnen. Wir haben ja schon einen kleinen Einblick hier gewonnen, aber lest es euch durch.
Genau, den Link, kann ich ja noch mal kurz sagen, den Link dazu findet man auch auf meiner Instagram-Seite. Laura Sophie Tottedal Official. Wahnsinnig sperrig, aber vielleicht könnt ihr das ja auch noch mal so aufschreiben.
Das tun wir dann auf jeden Fall.
Ja, yeah, genau, weil da findet man den Link auch dazu, auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen, ja.
Das machen wir.
Genau, ja, vielen Dank für deine Zeit. Laura, bleib noch einen Moment dran. Wir notieren noch deine Adresse für deinen Gewinn. Nein, das haben wir früher immer gesagt im Radio. aber jetzt hier ist der Podcast für heute geschlossen.
Ja. Sehr schön. Danke für die Einladung.
Danke, dass du da warst. Tschüss.